Lass mich kurz beten und dann steige ich ein in mein Thema. So, Vater, ich danke dir für diese Zeit. Danke für deine Gegenwart. Heiliger Geist, komm in deiner Kraft. Ich bitte, dass deine Salbung hier reinkommst und einfach lass es fließen, Herr. Deine Kraft, der uns heilt, wenn wir mit Krankheit unterwegs sind, in unserem Körper oder wie auch immer, was wir brauchen, deine Salbung wirklich ist die Antwort, ist die Lösung, dass wir brauchen, wirklich. Und so, ich bete dafür, Herr, ich bitte, dass du wirklich, ja, einfach unseren, dass wir unseren Herzen für dein Wort öffnen, damit wir wirklich von dir was empfangen, aus dem Himmel, was wir von dir empfangen. So, wir danken dir. In Jesu Name. Amen. So, in meiner letzten Predigt vor meinem Urlaub habe ich eine neue Predigtreihe angefangen über Gnade. Und dieses erste Teil war über Gnade, der Kraft wirklich, der uns frei setzt von Verdammnis. Das ist, dass wir durch Gnade von Verdammnis frei geworden sind. Und heute Morgen möchte ich so weiter in diese Serien weitergehen, und es geht um Gnade befreit von der Macht der Sünde. So, Gnade befreit uns von der Macht der Sünde. Und der Haupttext ist in Römer 6, 1 bis 14. Wenn du Notizen magst, dann kannst du das dann aufschreiben. So, Paulus beginnt Römer 6 mit einer Frage, die wir vielleicht nicht laut aussprechen, die aber grundlegend für das Verständnis der Kraft des Evangeliums ist. Das ist in Römer 6, 1. Schreibt er: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit der Gnade zunehme? Dies ist keine leichtfertige Frage. Sie trifft den Kern des christlichen Lebens. Viele Gläubigen heute fragen nicht, also zum Beispiel, kann ich weiterhin sündigen, da ich unter der Gnade stehe? Die meisten Christen fragen diese oder stellen diese Frage nicht. Aber oft schwenken die Antworten zwischen zwei Extremen. Der eine Extrem ist Legalismus, tu dies, tu das nicht, befolge Regel und Vorschriften, das ist so das eine. Der zweite ist Passivität. Lass los, lass Gott handeln, hör auf zu kämpfen, entspann dich einfach. Aber das Evangelium ruft uns weder zum Legalismus noch zur Passivität auf. Paulus, wenn man in Römer 6 so reinliest, Paulus endet Römer 6 nicht mit entspann dich einfach, liebe Grüße, Paulus. Er schreibt ein ganzes Kapitel und mehr, weil die Gnade etwas in uns bewirkt. Gnade befähigt uns. Gnade befreit uns von der Macht der Sünde. So, beginnen wir mit einer Geschichte, die unseren geistlichen Reisen ähnelt. Das ist so diese Geschichte von Israel in Ägypten. In 2. Mose befahl Gott den Israeliten, das Blut des Lammes an ihr Türpfosten zu streichen. Wir alle wissen das, oder? Ja? Das Blut war nicht für sie sichtbar, sondern für Gott. Nur Gott kennt den wahren Wert des Blutes. 2. Mose 12, 13 sagt, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Auch wir haben Frieden, nicht weil wir uns gut fühlen, sondern weil Gott mit dem Blut Christi zufrieden ist. Doch selbst nachdem sie verschont wurden, die Israeliten, fühlen sich die immer noch gefangen. Das Rote Meer, also das Rote Meer lag vor ihnen, und die ägyptischen Armee verfolgten sie. Das ist so, wie die Geschichte abgelaufen ist. So fühlen sich viele Christen. Wir sind vergeben, ja. Aber frei? Vielleicht nicht so wirklich. Vor dem Gericht gerettet? Sicher. Aber immer noch versklavt durch Sünde oder Angst, Sucht und Scham? Römer 6 ist Paulus' Version des Durchzugs durch das Rote Meer. Es verkündigt, dass Freiheit nicht nur möglich ist, sie ist bereits geschehen. Denn die Sünde wird nicht herrschen oder regieren über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 6, 14. So, Paulus gibt uns drei Schritte, wie wir in das Leben durch Gnade reagieren können. Erstens ist, dass wir Wahrheit erkennen müssen. In anderen Worten, du bist mit Christus gestorben, wenn du in Christus bist. Du bist mit ihm gestorben. Vers 3 von Römer 6 sagt, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod getauft worden sind? So Paulus' erste Frage lautet, wisst ihr nicht? Er spricht nicht zu geistlichen Eliten hier. Er spricht zu allen Gläubigen. So es ist nicht zu einigen, die eine zweite Segnung erfahren haben. Es ist nicht zu denen, die so tiefer in die Glaube hineingegangen sind. Es ist für alle, die in Christus sind, die alle, die in Christus sind, sind von der Macht der Sünde gestorben. In Vers 6 steht, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde abgetan sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist echt gute Nachrichten. Das ist nicht so eine Verheißung oder eine Hoffnung. Ich hoffe, dass ich eines Tages daran komme. Nein, das ist so schon geschehen. Das ist so Vergangenheit. So, lass diese Wahrheit tief in dich eindringen. Du bist gestorben. Dein altes Ich ist gekreuzigt. Vielleicht fühlst du dich nicht gekreuzigt. Vielleicht fühlst du dich nicht frei. Aber die Schrift erklärt, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Vers 7. Deine Gefühle sind nicht die endgültige Autorität. Die Wahrheit ist wahr, ob du sie fühlst oder nicht. Es geht nicht um Gedankenüberwindung, es geht um Wahrheit über Emotionen. Das zweite Schritt, was Paulus uns so erzählt hat oder klargemacht hat, ist, wir haben schon Wahrheit zu erkennen. Zweitens ist Wahrheit zum Überdenken. Halte dich für tot gegenüber der Sünde. Römer 6,11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, aber Gott lebend in Christus Jesus. Jetzt geht Paulus von dem, was wir wissen, zu dem über, wie wir denken. Das Wort halten bedeutet rechnen, so zählen oder berücksichtigen. Das ist kein Wunschdenken, das ist so Glaubenslogik. Ich male euch ein Beispiel vor euren Augen vor hier. So, du landest in Finnland aus Deutschland, sagen wir mal. Es ist 16 Uhr Uhrzeit, aber deine Uhr zeigt immer noch 15 Uhr an. Fühlst du dich, als wäre es 16 Uhr? Nein. Aber es ist 16 Uhr. So, was tust du also? Du stellst deine Uhr um, oder? Und das ist genau der Punkt. Das ist, was Paulus sagt. Du bist jetzt an einem neuen Ort. Du bist nicht mehr in Adam. Du bist jetzt in Christus. Ändere deine Denkweise. Ändere deine geistliche Uhr. Halte dich für tot gegenüber der Sünde, denn das bist du. Das dritte Schritt ist, dass wir diese Wahrheit, wir müssen in Wahrheit handeln. Lass die Sünde nicht herrschen oder regieren. Römer 6, 12 bis 13. So soll nun die Sünde nicht herrschen oder regieren in eurem sterblichen Leib, damit ihr seinen Begierden gehorcht. So Paulus geht zu Handlung über, lass die Sünde nicht herrschen, gib deinen Körper nicht weiterhin der Sünde hin. Die Frage, eine Frage, die ich hatte, war so, warum sagt Paulus sterblicher Leib in dem Kontext? Und es ist, weil dein Geist, wenn du zu Jesus gehörst, dann dein Geist ist schon erlöst. Dein Geist ist gelöscht, aber dein Körper jedoch noch nicht verherrlicht ist. Römer 8, 23. Auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Vor Christus herrschte die Sünde in deinem Körper, aber jetzt musst du die Kontrolle übernehmen. Was heißt das? Das heißt, du bist, ich bin kein Marionette mehr. Du bist kein Sklave mehr. Du hast die Autorität, der Sünde Nein zu sagen und der Gerechtigkeit Ja zu sagen. So, das ist so ganz praktisch. Deine Hände, deine Augen, dein Mund, jedes Glied deines Körpers ist jetzt eine Waffe für die Gerechtigkeit. Und jetzt, was müssen wir dann tun? Wir müssen dann weise Entscheidungen treffen. So, es geht um, wo du gehst, was du ansiehst, was du sagst, wie du reagierst. Solche Dinge. Römer 6, 18. Denn als ihr der Sünde connected wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. So beachte erneut die Zeitraum, als ihr wart. Das ist keine zukünftige Hoffnung, es ist eine vergangene Errungenschaft. Das ist schon stattgefunden. Was ich gemerkt habe, ist das. Die große Lüge, die Christen besiegt hält, ist das hier. Ich bin nur ein Sünder, der durch Gnade gerettet wurde. Ich bin nur ein Sünder, der durch Gnade gerettet wurde. Und meine Gedanken dazu ist, nein. Du warst ein Sünder. Du bist durch Gnade gerettet worden. Aber jetzt, als Paulus in 2. Korinther 5, 17 geschrieben hat, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder neue Schöpfung. Das heißt, wir sind kein mehr Sünde. Hesekiel 36, 26, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Das ist so ein Beispiel hier. Ich habe dieses Zwiebel mitgebracht heute Morgen. So. Und das ist das Problem. Viele Christen denken, dass sie so ein Zwiebel sind. Von außen herum, die sind so mit Gnade umgekleidet. Ja. Und, aber ich will das nicht die ganze alles so wegschälen. Aber im Kern bin ich immer noch eine Sünde, okay? Ja, und das ist dieses Lüge. Ich bin nur eine Sünde, ich bin covered by grace sozusagen, und das ist, wie es hart ist, so. Ich kann gar nichts dafür machen. So. poor me sozusagen, ne? Bitte ein bisschen Mitleid haben. Das ist genau, was ich wollte. Danke, Veronika. Aber du bist kein Zwiebel. Jetzt meine Hände. Ich würde Hände auflegen hier. Aber wirklich, ich würde am Ende eine Ministry-Zeit haben. Aber wenn ihr wollt, Elmar, hands coming for you, buddy. Nein, just kidding. Alles klar. Du bist kein Zwiebel, die außen mit Gerechtigkeit bedeckt und im Kern sündig ist. Du bist im Kern gerecht. Ich mach das hier. Keine Sorge, Küchenteam. Ich werde das alles so wegmachen. So, stell dir vor, dieses Podium hier ist ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. So, seine Identität ist Hund. Aber du sagst ihm, dass seine Berufung Fliegen ist. Okay? Hund, Fliegen. Versteht ihr? Okay. Jetzt hast du einen unglücklichen Hund geschaffen. Und warum? Weil seine Identität und seine Berufung im Widerspruch stehen. Viele Christen leben so. Sie glauben, ihre Identität sei Sünde, aber die Bibel ruft sie auf, heilig zu sein. Kein Wunder, dass sie frustriert sind. Ich würde auch frustriert sein. Aber das Evangelium gibt dir und mir ein neues Herz, einen neuen Appetit und eine neue Identität. Aber vielleicht sagst du, Verona, sagst du zu mir, Justin, aber was mache ich, wenn ich Fehler mache? Oder was mache ich, wenn ich in Sünde falle? Was soll ich meine Vertrauen einfach so wegwerfen? Nein, muss halt nicht. Warum? Weil in Johannesbrief schreibt der Apostel, er schreibt in seinem Brief, dass der von Gott geboren ist, nicht fortwährend sündigt. Und er schreibt auch, und 1. Johannes 2,1, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er geht weiter und sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber das ist nur, wenn wir den bekennen. So, was ist also die Botschaft hier, was Johannes uns so mitteilen möchte? Er sagt, wir sind keine gewohnheitsmäßige Sünde mehr. Das sind wir halt nicht mehr. Aber wenn wir sündigen, werfen wir unsere Identität nicht weg. Wir schmeißen unsere Confidence sozusagen nicht weg. Wir kommen schnell und zuversichtlich zum Vater. Der Feind wird auf jeden Fall flüstern. Oh, Justin, du hast die Beherrschung verloren. Du solltest eine Weile nicht mehr beten. Du hast deine Kinder angeschrien. Bete heute nicht an. Das ist, was der Teufel mit uns macht. Und wie kommen diese? Die kommen wie Gedanken. Manche Christen wissen gar nicht, dass jeder Gedanke, die durch den Kopf geht, gehört nicht zu ihnen. Und das müssen wir auch erkennen. Nicht jeder Gedanke ist dein eigenes Gedanke. Es kommt manchmal von der Feind. Solche Gedanken solltest du nicht hören. Satan wird dich in diesem Kampf absolut angreifen. Ich habe das mehrmals erlebt. Wir wahrscheinlich alle hier in diesem Raum haben das mehrmals erlebt. Er wird dich einen Heuchler nennen. Er wird versuchen, dich dazu zu bringen, dich in den Schatten zu verstecken. Anstatt zum Vater gehen und ins Licht stehen. Statt ihm zuzuhören, musst du ihm widerstehen. Du überwindest ihn durch das Blut des Lammes. Du bleibst stark in der Gnade Gottes. Wir gehen zu Gott, bekennen unsere Sünde und empfangen seine Barmherzigkeit. Wir geben nicht auf, was Gott als wahr erklärt hat. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Gib nicht nach und sage, du seist immer noch ein Sklave, denn die Wahrheit ist wirklich, du bist immer noch gerecht in Christus. Du bist immer noch frei von der Sünde. Du hast immer noch einen Fürsprecher, der Jesus Christus heißt. Lass mich ehrlich sein. Einige von euch wahrscheinlich denken, ja, Justin, das ist großartige Theologie, aber du kennst mich überhaupt nicht. Es gibt diese eine Versuchung, die mich jedes Mal überwindet. Ich habe einfach nicht die Kraft, sie zu überwinden. Wenn ich alleine bin und mich ein wenig niedergeschlagen fühle, klopft Satan mit derselben Versuchung an die Tür und ich falle wieder, jedes Mal. Danach fühle ich mich so elend und besiegt, ich sage mir, er hat mich erwischt. Ich kann nicht gewinnen. Es fühlt sich an wie eine monströse Versuchung, zu groß, um sie zu bewältigen. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass das nicht wahr ist. 1. Korinther 10, 13 sagt das. Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Das ist ein super Vers. Einige Ausleger sagen, das bedeutet, die Versuchung sei menschengemäß. Das heißt, sie ist angemessen, sie übersteigt nicht deine Kapazität in Christus. Das heißt, es gibt keine Versuchung, die so einzigartig oder mächtig ist, dass niemand sie je erlebt hat oder dass du sie nicht durch Gottes Gnade überwinden könntest. When, if I was in a black church, they'd be like, Hallelujah, yeah, so. Das stimmt, die würden es so. Wenn du also sagst, ich kann nicht anders, dann stimmt das nicht. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Warum jetzt? Du bist eine Sklave der Gerechtigkeit Gottes. Das bist du. Vorher, Sünde hat die sozusagen bei den Arm nehmen, so, ich bin eine Sklave. Und jetzt, Gerechtigkeit zeigt, nein, jetzt bist du meine Sklave. Das bedeutet, du kannst den guten Kampf des Glaubens kämpfen und das ewige Leben festhalten, das Gott dir gegeben hat. Du bist eine neue Person, trifft neue Entscheidungen. Greif auf die Gnade Gottes zurück. Keine Ausrede mehr. Römer 6,14 sagt nicht, dass die Sünde nicht dein Herr sein sollte. Es sagt, die Sünde wird nicht dein Herr sein. Das ist eine Verheißung, eine neue Realität. Das ist, was Paulus hier sehr wunderbar erklärt hat in Römer. Terry Virgo, er ist ein apostolischer Leiter von so aus Großbritannien, aus England, hat viele Gemeinden gegründet, die sind so überall die Welt. Sein Netzwerk heißt New Frontiers. Ich weiß nicht, ob einige von euch davon wissen, aber er erzählt die Geschichte eines Propheten, der von Gott gesandt wurde, um einen Mann zu Hause zu besuchen. Der Mann hieß den Propheten herzlich willkommen und begann seine Geschichte zu erzählen. Ich habe eine wunderbare Frau, sagte er, aber ich habe sie enttäuscht. Ich habe mehrere Male Ehebruch begangen. Ich kann einfach nicht anders. Sie ist so gütig. Sie hat mir immer wieder vergeben. Und Gott ist barmherzig. Er versteht mich. Aber ich falle immer wieder zurück. Es ist einfach ein Problem, das ich habe. Dann sagte der Prophet, deshalb bin ich gekommen. Das ist das Wort des Herrn für dich. Ich weiß von deinem Ehebruch und wenn du es noch einmal tust, wirst du sterben. Der Mann würde, und das ist eine wahre Geschichte, der Mann würde augenblicklich frei. Dieses prophetische Wort setzt ihn frei. Er beging nie wieder Ehebruch. Das klingt vielleicht drastisch, aber der Punkt ist folgender. Wir können etwas tun. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Römer 8,13 sagt, denn wenn ihr euren Leben von euren eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Durch den Geist Gottes tötest du die Werke des Fleisches. Mit der Hilfe des Geistes wirst du lernen, in Christus zu bleiben, in ihm zu leben und das Leben zu genießen, das er dir schenkt. Die Realität ist, wir können aufhören, denn wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind die Sünde nicht mehr über uns reagieren lassen. Wir sind in Christus. Wir haben eine neue Identität. Und dadurch haben wir echte Freiheit. Nicht Freiheit, wie die Welt sagen, nein, das ist überhaupt keine Freiheit. Die sind immer noch Sklave der Sünde. Jetzt müssen wir gute Entscheidungen treffen, die unserer neuen Identität entsprechen. So, erkenne, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Das müssen wir machen und beginnen, diese Gerechtigkeit in deinen täglichen Entscheidungen auszuleben. Bringe deine Handlung im Einklang mit deiner neuen Identität. Das ist genau, was es bedeutet, unter der Gnade zu leben oder zu stehen. Gnade befähigt dich und befähigt mich, in diesem Leben zu reagieren oder zu herrschen. Römer 5,17 sagte, dass diejenigen, die die Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen werden durch Jesus Christus. Gnade ist nicht passiv, sie befähigt. Sie reagiert, sie macht frei. Du stehst nicht unter dem Gesetz, nicht mehr, das dich antreibt, Regeln zu befolgen, um Gott zu gefallen. Und übrigens, es gibt einen Unterschied zwischen geistlichen Disziplinen und Legalismus. Manche Leute wissen nicht den Unterschied dazwischen. Aber weil wir unter der Gnade stehen oder leben, bedeutet nicht, dass wir keine geistlichen Disziplinen haben sollen. Zum Beispiel Fasten oder Gebet oder Bibel lesen oder wie auch immer. Du stehst unter der Gnade, lebst in der Kraft des Geistes und wirst durch deine neue Identität befähigt. Lass uns aufhören, Ausreden zu machen. Lass uns aufhören zu sagen, ich kann nicht anders. Das bin ich halt so. Und lass uns anfangen, das siegreiche Leben zu leben, das Jesus uns durch seinen Tod geschenkt hat. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin von der Sünde befreit. Du bist von der Sünde befreit. Wir sind neu gemacht. Wir stehen unter der Gnade. Jetzt gehen wir einfach da draußen und lass uns einfach in dieser Freiheit leben. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Ich werde für uns beten und dann wir werden eine Zeit haben. Leute, die Heilung brauchen, können nach vorne kommen. Oder Leute, die sagen, hey, ich möchte von dem Heiligen Geist angerührt werden. Hey, bitte komm nach vorne. Wir werden für euch beten. Und wenn die Ältesten auch nach vorne kommen können, auch mit mir für Menschen zu beten, das wäre toll. Lass mich zuerst beten. Und ich glaube, wir haben auch so, da wird ein bisschen so Hintergrundmusik haben, Low-Price-Musik spielen lassen. Die Leute, die nicht nach vorne kommen, beten zu lassen, das ist gar kein Problem. Aber bitte kein Zuschauen, wir sind nicht hier ins Kino. Lass uns einfach wirklich Gott anbeten, unser Herz vor ihm ausschütten und aufmachen, damit wirklich diese Gnade, die wir, was ich gerade gepredigt habe, dass wir von dieser Gnade, dass wir diese Gnade empfangen können. Und das ist, wie man das macht, ist, wenn man das Herz öffnet. So, lass mich kurz beten und dann wir werden eine Zeit haben und wir lassen hier die Platz hier so frei für Leute, die wirklich Gebet brauchen. Vater, ich danke dir für deine Güte. Ich danke Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist durch den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns liebst. Danke, dass du uns durch die Gnade Gottes befähigen möchtest. Und ich bitte, Herr, dass dieses Wort wirklich tief hineingehen, tief eindringen würden in jeden Herzen hier. Ja, wir danken dir, Herr, in Jesu Namen.